Erfolgreich mit Stil, der Podcast zum Thema Business-Etikette und Kniggewissen. Mein Name ist Isabel Reuser und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Erfolgreich mit Stil, dem Podcast zum Thema Business-Etikette und Kniggewissen. Hier bekommen Sie wichtige Inputs, Tipps und Tricks für einen stilvollen Business-Auftritt. Regelmäßig hole ich mir auch spannende Interviewpartner vors Mikrofon. Heute freue ich mich ganz besonders. Ich bin in Düsseldorf zu Gast bei Maßkonfektionist Christian Weilert. Ich durfte mich in seinem Atelier schon ein bisschen umschauen, tolle Stoffe und Anzüge bewundern und habe jetzt ganz viele spannende Fragen an ihn. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht sich nämlich alles um den stilvollen Businessmann. Sie erfahren alles über Anzüge, Hemden und Krawatten, was Sie unbedingt wissen sollten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Weilert, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich habe ganz viele Fragen, die mich brennend interessieren. Stellen Sie sich unseren Hörern doch zunächst erst einmal vor. Wer sind Sie?
Ja, hallo, mein Name ist Christian Weilert, wohne aktuell in Düsseldorf, wo ich auch mein Atelier betreibe. Und das Ganze mache ich als Traveling Tailor. Das heißt, ich fahre zu meinen Kunden nach Hause. Meine Kunden müssen nicht zu mir ins Atelier kommen, um seinen Anzug zu bekommen, sondern in einer schnelllebigen Welt, glaube ich, ist der Service-Gedanke ein bisschen besser, wenn wir sagen, ich komme zu meinen Kunden nach Hause, sie können ihre Kinder dabei sehen und können ganz entspannt sich ihre neue Business-Kleidung aussuchen.
In welchem Umfeld machen Sie das? Wie weit fahren Sie zu Ihren Kunden?
Grundsätzlich mache ich das bundesweit momentan mit dem Start. Also ich mache es jetzt seit einem halben Jahr, konzentriere mich erstmal auf NRW. Aber grundsätzlich, ich habe auch schon Kunden in Berlin zum Beispiel, ist das Ganze bundesweit buchbar.
Super, vielen Dank. Dann beginnen wir doch gleich mal und zwar mit dem Kernstück des Business Outfits, dem Anzug. Was macht eigentlich einen guten Business Anzug aus?
Was macht einen guten Business Anzug aus? Erstmal natürlich, dass er gut sitzt und eine gute Stoffqualität, wobei man da beachten muss, dass er keine Kunstfasern drin hat. Oder dass die Einlage, die in einem Anzug vorhanden ist, nicht geklebt ist oder, wie man im Denglischen sagt, gefused wurde. Das sorgt eben dafür, dass der nachher eventuell einfach nicht mehr so gut sitzt oder man schneller schwitzt.
Woran erkenne ich denn jetzt als Laie eine gute Qualität, wenn ich in den Laden gehe?
Ja, so müsste man bei den, ich sag mal, mittelpreisigen Anzugherstellern wie Eduard Dressler, Boss, Die nähen meistens das Etikett der Weberei mit rein. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich kann man immer noch mal in den Anzug ins Etikett gucken und guckt sich die Zusammensetzung an, was das einfach für eine Zusammensetzung ist. Ob es eine hundertprozentige Schurwolle ist, eine reine Wolle, reines Leinen. Wobei, wenn wir über den Business-Anzug reden, reden wir eigentlich immer über eine Schurwolle. Und das ist dann immer schon mal ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn da eben keine Kunstfasern mit drin sind. Kunstfasern sind halt, lassen einen schnell schwitzen einfach.
Das ist zum Beispiel Polyester?
Polyester, genau. Sowas kann dann, wenn das mit drin ist, da wird halt oft die Marge mit erhöht. Ja, da wird manche verkaufen das als Langlebigkeit. Klar kann man natürlich unter dem Aspekt sehen, aber gibt es gute Alternativen auf dem Markt, um auf Polyester darauf verzichten zu können.
Okay. Warum lohnt sich aus Ihrer Sicht ein Maßanzug?
Warum lohnt sich aus meiner Sicht ein Maßanzug? Zum einen, weil ich damit Geld verdiene. Nein, der eigentliche Aspekt ist ja, die Ready-to-Wear-Ware, die wir so kennen, da wird immer der Durchschnitt genommen. Also wir bekommen ein relativ großes Armloch, eben um viel Masse abdecken zu können, damit günstig produziert werden kann. Der Anzug hat einen Grundschnitt, der eben kaum einem Menschen passt. Also ich kenne genau eine Person, die eine 48 von einem gewissen Hersteller tragen kann, als ob er das Model dafür war. Aber ansonsten gibt es immer Potenzial zur Verbesserung. Und nachher ist es auch einfach der Tragekomfort, der sehr viel angenehmer ist und auch dafür sorgt, dass der Anzug nicht so schnell verschleißt.
Was muss ich denn rechnen für einen guten Maßanzug?
Von bis. Also ausschlaggebend für den Preis ist bei guten Maßkonfektionären oder auch bei Schneidern grundsätzlich die Qualität des Stoffes. Ja, also für den Maßanzug oder für den Businessanzug, der so ins Management reingeht, da empfiehlt man immer ein Super 130 bis Super 160. Also das Super beschreibt eben, wie fein das Garn gewebt worden ist, um ein Gramm zu erreichen. Also das heißt, bei einem Super 130 brauchen wir zum Beispiel 130 Meter Garn, um ein Gramm zu erreichen. Mhm. Und je höher das Super, desto feiner ist der Anzug nachher, desto anfälliger wird er aber auch für Beschädigungen, weil die Faser ja relativ fein und kurz nachher ist. Deswegen würde ich für einen Businessanzug im Super 130 bis Super 160 bleiben. Alles, was drüber geht, das sind dann eher so die festlichen Anzüge wie ein Smoking, ein Frack. Sowas, was man eben einfach zu besonderen Anlässen anzieht.
Okay. Und können Sie eine Zahl mal nennen? Weil ich glaube, das würde die Hörer interessieren, dass sie mal so eine Vorstellung haben. Viele haben ja gar nicht eine Vorstellung, was muss ich denn für einen Maßanzug rechnen?
Das kommt natürlich darauf an, zu welchem Maßkonfektionär man geht. Es gibt welche, die fangen schon bei 395 Euro an. Bei mir geht es bei 900 Euro los, 999 Euro. Das liegt daran, weil ich einen sehr hohen Qualitätsstandard habe. Das heißt, ich lasse die Anzüge alle in Deutschland per Hand produzieren. Die Hemden zum Beispiel, die kosten bei mir ab 249 Euro. Die werden auch alle per Hand in Indien gefertigt. Selbst der Grundschnitt, das, was, ja, also ist die sogenannten Patterns, die immer den Grundschnitt auf Papier sind, die dann auf den Stoff gelegt werden zum Zuschnitt, die werden per Hand gemacht, da wird alles per Hand angenäht und das ist dann nachher einfach auch ein Unterschied erstens im Tragekomfort und auch von der Langlebigkeit, weil eine handgenähte Naht immer besser hält, weil sie viel feiner genäht werden kann, als eine Maschine das machen kann.
Okay. Wie sieht denn jetzt so eine optimale Grundausstattung für einen Businessherrn im Kleiderschrank aus? Was würden Sie da empfehlen?
Also der Start, würde ich immer sagen, ist ein Navyblauer, ein anthrazitfarbener und ein Smoking. Das muss jeder Mann im Schrank haben, ob Businessbereich oder nicht. Einfach, weil man damit den gesellschaftlichen Aspekt einmal komplett bedient. Man ist für alles gewappnet, was kommt. Man kann den anthrazitfarbenen auch zur Not mal zu einer Beerdigung mit einer schwarzen Krawatte anziehen. Den Navyfarbenen, den kann man immer anziehen, auch zu einer Abendveranstaltung, wenn man ins Theater geht. Wobei ich persönlich auch zum Beispiel immer ein Smoking anziehe, wenn ich ins klassische Konzert gehe. Das hat einfach auch viel mit dem Respekt vor mir selber zu tun und dem Respekt vor dem Künstler. Wenn wir jetzt das mal über den Daily-Anzug hinausbringen, dann sollten wir ja so 4-5 Standardanzüge haben. Das kann natürlich in der Farbe sich ein bisschen unterscheiden. Und alles, was dann danach kommt, das kann dann mit Streifen anfangen, mit einem Karo drin sein oder so. Also da können wir dann anfangen, auch ein bisschen freier zu werden, uns auszuprobieren. Aber so die Standardgarderobe sollte sich wirklich erstmal fürs Business auf Grau und Blau beschränken.
Okay. Dann bekomme ich ja immer häufig die Frage gestellt, wie wird denn dieser Anzug jetzt richtig getragen? Wie knöpfe ich denn jetzt einen Einreiher, einen Zweireiher, Weste? Können Sie da unsere Hörer ein bisschen aufklären?
Ja, also es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ein Zweireiher, der wird immer geschlossen getragen, deswegen wird der auch nie so tailliert getragen, weil der auch im Sitzen geschlossen getragen wird. Da wird dann immer das mittlere, es ist wie beim Zweireiher, der mittlere Knopf wird immer geschlossen, der oberste, und beim Zweireiher der oberste. Der unterste bleibt immer offen, egal welches Sakko getragen wird, außer natürlich beim Blazer, der hat einen Knopf. Beim Dreiknopf-Sakko schließt man den mittleren, optional den oberen, muss man aber nicht. Beim Zweireiher, wie gesagt, den obersten. Und ja, ich glaube, das war's schon.
Ich glaube, dann gibt es ja noch Unterschiede im Sitzen und im Stehen.
Genau.
Genau, wenn Sie da noch mal drauf eingehen würden.
Also man öffnet das Sakko, wenn man sich hinsetzt, außer wie gesagt den Zweireiher. Und wenn man steht, schließt man das Sakko.
Und wie ist das mit der Weste, wenn man eine Weste trägt?
Wenn man eine Weste trägt, bei der Weste ist es auch so, die bleibt immer geschlossen. Der unterste Knopf bleibt immer geöffnet. Das ist so ein bisschen, das kommt aus der Geschichte des Anzugs. Bei der Weste ist es so, dass der unterste Knopf mal, die Weste wurde ja von König, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, aus Versehen mal nicht geschlossen. Und das hat dann einfach der ganze Hofstaat nachgemacht. Und seitdem ist beim untersten Knopf der Weste immer die Weste geöffnet. Ansonsten vom Schnitt der Weste her wäre es ja dadurch, dass sie ja vorne so ein bisschen spitz ist, wurde sie früher sehr wahrscheinlich auch komplett geschlossen. Beim Sakko, das kommt ja aus dem Militär, aus der Reiterstaffel, das wurde, der unterste Knopf ist immer nur Deko, weil da einfach der Sitzkomfort, wenn man das Sakko da geschlossen getragen hat beim Reiten, war das einfach bequemer. Und das kommt daher.
Spannend, das wusste ich gar nicht. Nachdem wir jetzt so viel über den Anzug gelernt haben, kommen wir jetzt zum perfekten Businesshemd. Woran erkenne ich eigentlich ein qualitativ hochwertiges Businesshemd und worauf sollte ich beim Kauf achten?
Ja, in dem Sinne unterscheidet sich da nicht viel. Also es sollten keine Kunstfasern wie Polyester enthalten sein, weil man natürlich auch dadurch wieder schneller schwitzt. Und wenn man schneller schwitzt, sieht es halt auch nicht mehr schön aus. Ansonsten gibt es da, was heißt kein richtig oder falsch, klar kann man auf eine ägyptische Baumwolle gehen oder auf eine andere hochwertige Ware, aber es gibt auch Baumwolle aus China, die jetzt im guten Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Grundsätzlich ist eine ägyptische Baumwolle natürlich so das Nonplusultra für ein Businesshemd, weil es sehr leicht ist und sehr atmungsaktiv. Natürliche Fasern haben halt eben den Vorteil, dass sie auch ein gewisses Stück selbst weit antibakteriell sind und Gerüche aufnehmen können. Das hilft natürlich über den ganzen Arbeitstag. Nichtsdestotrotz sollte man immer ein Ersatzhemd mal bereit haben im Büro, wenn man die Möglichkeit hat, oder zumindest im Auto, dass man das zur Not mal schnell wechseln kann, wenn man sich eine Kaffeetasse übergeschüttet hat.
Aber wie ist das? Sind das dann reine Baumwollhemden oder haben die dann auch noch einen Anteil, kleinen Anteil Elastan, dass sie besser sitzen? Nein?
Also jemand, der es sehr, sehr, sehr körperbetont mag, was ja definitiv nicht in den Businessbereich gehört, meiner Ansicht nach, da kann man über einen gewissen Elastananteil sicherlich nachdenken, gehört aber dann eher in den Freizeitbereich, weil je mehr Elastananteil, desto mehr gibt es nach, desto körpernah können wir es schneidern. Aber ein Businesshemd sollte natürlich schon atmungsaktiv sein. Atmungsaktiv wird eben jedes Kleidungsstück, in dem es gewisse Luftspielräume hat. Und das ist halt wichtig über den ganzen Tag.
Okay. Ja, ich habe gesehen, Sie haben ja so verschiedene Kragenformen liegen. Vielleicht können Sie mal was über die gängigen Kragenformen sagen, wann man sie trägt, für wen sich welche Kragenformen empfehlen.
Also es gibt momentan so einen Trend zum Haifischkragen, der sehr weit ausgestellt ist. Das kommt sicherlich ein Stück weit von den Italienern. Wobei man muss auch sagen, eigentlich ist der Haifischkragen dadurch, dass er eben so weit ausgestellt ist, eher ein Kragen, den man immer mit Krawatte zu tragen hat. Meine Empfehlung ist immer der Klassiker, der Windsor-Kragen, weil der gut mit und ohne Krawatte geht. Der geht, wenn man sich in der heutigen Zeit die Smokinghemden zum Beispiel mal anguckt, haben auch oft einen Windsor-Kragen, funktioniert also auch mit einer Schleife. Der Kennkragen, das ist mittlerweile so ein amerikanisches Ding, weil der sehr konservativ ist. Da sind die Amerikaner eigentlich, die sind ja sehr relativ konservativ und das wird sehr selten genommen. Also die Empfehlung von mir ist immer der Windsor-Kragen, gern genommen auch der Haifischkragen. Ansonsten gibt es da natürlich die unterschiedlichsten Modelle mit Button, sicherlich auch so ein, der Button zum Beispiel ist der Urkragen des Businesshemdes. Wird heutzutage aber nur auch in der Freizeit getragen. Dann gibt es, welchen Kragen ich sehr schön finde, den sogenannten Piccadilly-Kragen. Gleich dem des Tab-Kragens, also der Tab-Kragen hat halt eine, das ist von der Größe her, würde ich mal schätzen, so ein Kennkragen. Der hat halt noch einen Steg hier dran, der die Krawatte ein Stück weit nach oben hebt und der den Kragen halt immer fest stehen lässt. Und der Piccadilly-Kragen hat den gleichen Effekt, nur dass eine Nadel zwischen den Kragen getragen wird. Also ganz gutes Beispiel, wer den Film The Great Gatsby gesehen hat, der trägt den zum Beispiel ganz gerne.
Oh, da muss ich unbedingt mal reinschauen. Das interessiert mich jetzt. Worauf ist denn bei den Manschetten zu achten? Manschetten ist ja auch noch so ein Thema bei Hemden.
Ja, da gibt es meiner Ansicht nach kein richtig oder falsch. Also das Einzige, worauf man achten sollte, keine Umschlagmanschette zu tragen. wenn man einen Pullover drüber anzieht oder mehr in den Freizeitbereich geht. Da macht eine Sportmanschette, einfache Manschette einfach mehr Sinn. Manche gehen so ein bisschen danach, je höher die Position im Unternehmen, desto mehr kann man Manschette tragen. Ich halte es aber eher so ein bisschen nach dem Motto, ich kleide mich für den Job, den ich haben möchte und nicht den ich habe. Das heißt, wenn mir eine Umschlagmanschette gut gefällt, dann trage ich die, ob ich auf der untersten Position bin oder in der obersten.
Wie sieht es denn mit Manschettenknöpfen aus?
Ja, die sollten im Business natürlich eher ein bisschen dezenter sein. Da gibt es immer ganz schöne Hersteller. Montblanc ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Es gibt natürlich auch schöne Juweliere, die dezente und doch schöne machen. Ich persönlich bin kein Freund zum Beispiel von Modelabels, Versace oder ja, was halt einfach so dieses ganz Verspielte. Das mag persönlich ist nicht meins, sieht für mich auch nicht stilvoll aus. Wenn jemand das tragen will, do it, aber dann nicht wundern, wenn man den einen oder anderen bösen Blick erntet.
Sollte man bei Manschettenknöpfen jetzt zum Beispiel auch darauf achten, wenn man eine silberne Uhr hat, dass man dann auch silberne Manschettenknöpfe trägt?
Ja, also da ist immer ein ganz wichtiger, also man muss sich natürlich bewusst sein, was ist man für ein Farbentyp auch einfach. Ist man eher so der kühle, greift man eher zu dem silbernen, ist man eher so der warme Farbentyp, kann man sicherlich auch zu Gold greifen. Aber ich persönlich bin auch eher der silberfarbene, habe auch goldene, die trage ich aber sehr, sehr selten. Ansonsten, wie gesagt, eher Silber, auch gerade beim Smoking, wenn man ein Smoking oder einen Frack trägt, dann hat man Studs, die sind meistens Silber mit einem schwarzen, entweder Steinchen oder einfach geschwärzt und dann sollte es natürlich schon passen.
Okay, wie ist es so, das Längenverhältnis von Sakko und Hemd, das ist ja auch immer so eine spannende Frage.
Ja, also die ausschlaggebend für die Sakko-Länge ist natürlich immer das perfekt sitzende Hemd. Das perfekt sitzende Hemd hat eine Länge, das geht bis zum Daumen, bis zum Anfang des Daumens hier ungefähr, kurz hinter der, ich zeig's gerade, aber...
Ja, genau, also da, wo der Daumen im Grunde
anfängt. So, bis dahin geht ja das klassische Hemd und je nachdem, wie konservativ man ist, kann man sagen, das Hemd schaut einen halben Zentimeter bis Zentimeter raus. Wenn man sehr modern ist, kann man auch anderthalb. Das ist überhaupt wirklich sehr modern. Das kommt auch wieder aus der frühen Zeit, den Anfängen des Anzuges und des Hemdes. Das Hemd an sich kommt ja aus dem Unterhemd ist es entstanden, weil die Anzüge und Westen waren ja früher sehr hoch geschlossen. Und das Unterhemd hat halt immer rausgeschaut. Warum? Damit eben der Anzug im Kragenbereich und in der Sakko-Länge da nicht dreckig wird. Deswegen guckt das Hemd raus. Man hat mit seinem Unterhemd den Schmutz vom Anzug ferngehalten. Daher kommt das. Und der Kragen, den hat man früher dann irgendwann angeknöpft und so ist aus dem Unterhemd dann mal das Hemd entstanden, so wie wir es heute kennen.
Oh, spannend. Wusste ich auch nicht. Dann sehe ich immer häufiger auch bei Herren eingestickte Initialen im Hemd. Was halten Sie davon? Ist das stilvoll oder kann das auch überheblich wirken?
Sowohl als auch. Meiner Ansicht nach kommt es immer darauf an, wo es hingestickt wird. Für mich ein absolutes No-Go und empfehle ich auch nicht, ist die Manschette. Das zeigt für mich immer so ein bisschen, okay, ich muss einem zeigen, dass ich ein maßgeschneidertes Hemd habe, weil das kommt natürlich vor allem aus der Maßschneiderei, die Initialen einnähen. Der Klassiker ist sicherlich in die Taillierung und ich persönlich halte es immer sehr dezent. Das heißt, meistens nehme ich ein weißes Garn auf ein hellblaues Tuch oder auf einen weißen. Es gibt sicherlich Leute, die machen das auch in Farbe, in der Taillierung. Okay, gerade wenn man eine Weste anzieht, sieht man es ja eh nicht.
Ja. Okay. Kommen wir als nächstes zum Thema Krawatte, Fliege, Einstecktuch, zu den schönen Accessoires. Worauf sollte ich denn beim Kauf von einer Krawatte achten? So hinsichtlich Qualität, Stoff, Länge?
Also die Länge ist meistens relativ Standard. Man hat meistens eher Probleme mit der Länge, wenn man sehr groß ist. Also alles ab, ich würde mal schätzen, ab 1,90. Da wird es dann schon schwieriger. Es gibt Schneider, die bieten auch Krawattenaufmaß an. Mich zum Beispiel, kann das dann produzieren lassen in Italien. In Italien werden meine Krawatten zum Beispiel auch hergestellt in Handarbeit, in einer semi-traditionellen Verarbeitungsweise. Das heißt, hinten ist kein klassisches Futter. Ja. Die Enden werden per Hand gerollt und genäht. Dann kommt es natürlich auf die Qualität der Seide an. Die kann man so ein bisschen nach Gewicht bemessen. Die wird in Momi gemessen. Meine Krawatten haben ein 28er Momi-Gewicht. Das ist schon ganz gut. Dadurch kriegen die einen guten Stand, sind trotzdem leicht. Ansonsten ist halt immer darauf zu achten, die richtigen Proportionen zu kennen. Also ich sage mal, einem Mann, der nicht gerade eine 44 trägt, der sollte keine Krawattenbreite von 6,5, 7 tragen. Der Durchschnitt kauft 8 cm, das ist das, was auf dem Markt momentan handelsüblich ist. Ich persönlich bevorzuge 9 cm, also noch einen Zentimeter breiter. Es gibt aber auch Krawatten, ich habe eine von Senja, die hat 10,5 cm aus reinem Kaschmir. Das ist aber dann eine Geschmacksfrage, weil das ist natürlich für eine Krawatte schon sehr breit. Irgendwo zwischen 8 und 9, das ist so die optimale Standardbreite für eine Krawatte.
Gibt es denn da auch so Empfehlungen zur Musterung? Also bei uns Frauen sagt man ja immer, wenn man ein bisschen fülliger ist, sollte man keine Querstreifen tragen. Gilt das für eine Krawatte
also
auch?
Bei Krawatten gibt es zum Beispiel gar keine Querstreifen. Weil eine Krawatte, also wenn wir jetzt den Querstreifen auf dem Seidentuch in der Masse haben, dann wird der Krawattenschnitt immer um 45% angewinkelt. Also es gibt keinen klassischen Querschnitt oder linearen Schnitt im Krawattenmuster. Ne? Ansonsten ist momentan Blockstreifen oder so florale Prints. Also kann man jetzt auch nicht sehen, aber wenn die Frau Häuser mal rüber guckt, das ist halt so der aktuelle Trend, was in Italien gerne genommen wird.
Mhm. Ja, sieht schön aus. Ich mache gleich dann noch ein paar Fotos, die werde ich dann auch noch im Blogartikel verlinken. Wie wird denn die Krawatte richtig getragen? Insbesondere so Kragenknopf. Ja. Worauf ist denn da zu achten?
Also man sagt, je breiter der Kragen ausgestellt ist, also wie beim Haifisch, desto breiter darf der Kragenknoten sein. Der Trend momentan ist eigentlich relativ einfach gehalten, ein Four and a Hand, das heißt, die Krawatte wird zweimal umgeschlagen und fertig gebunden. Was sehr schön und elegant aussieht, ist der Dimpel, das ist diese kleine Falte unterm Krawattenknoten und die kriegt man eben, diesen Dimpel, die kriegt man besonders schön hin, wenn man eben eine hochwertige Krawatte benutzt. Mit diesen günstigen Krawatten, die eine relativ dicke, feste Einlage vielleicht sogar noch drin haben, damit funktioniert das nicht. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, Krawattenknoten, je breiter der Kragen ausgestellt ist, desto breiter kann der Krawattenknoten sein, weil man sagt, die Enden sollten sich immer so ein bisschen berühren. Aber ansonsten auch da vielleicht jetzt nicht gerade Hochzeitsknoten verwenden. Da gibt es ja die ausgefallensten Knoten. Da würde ich wirklich immer auf was Schlichtes gehen. Four and a Hand, halber Windsor, doppelter Windsor. Das sind so die Klassiker.
Okay. Dann hätte ich noch eine Frage zur Fliege. Wann darf denn eigentlich die Fliege getragen werden?
Also die Schleife an sich ist ja nur das Pendant zur Krawatte. Der Trend ist einfach auch da Krawatte Standard. Man sieht die Schleife an sich sehr selten. Eine Schleife ist ein Muss bei einem Smoking und bei einem Frack. Aber ansonsten ist das, glaube ich, so ein persönliches Accessoire-Ding.
Macht das denn Sinn, Fliege oder Schleife, wie Sie es genannt haben, im Business zu tragen? Oder wirkt man da sehr extravagant?
Dadurch, dass man Schleifen sehr, sehr selten sieht, wirkt man natürlich sehr extravagant. Aber wie gesagt, es ist ein Accessoire, so wie eine Krawatte auch. Und kann man sicherlich tragen, wenn man möchte. Also ich kenne einige Herren, die auch mal eine Schleife zur Arbeit anziehen, statt einer Krawatte, um Abwechslung reinzubringen.
Okay. Kommen wir nun noch zum Einstecktuch. Mhm. Worauf ist denn da zu achten?
Das gleiche wie bei der Krawatte, bei der Schleife. Eine gute Verarbeitung. Ansonsten angepasst natürlich auf die Krawatte, nicht auf das Hemd. Ein No-Go ist, Krawatte und Einstecktuch im gleichen Design zu nehmen. Das ist verpönt, das macht man nicht. Ich kombiniere meine Krawatte und mein Einstecktuch gerne anhand der Farben. Also ich suche mir eine Krawatte, wenn es verschiedene Farben hat. Ich sage immer, dass die kleinste Farbe, die vertreten ist, und versuche das im Einstecktuch nochmal ein bisschen aufzugreifen. Grundsätzlich kann man natürlich auch eine ganz andere Farbrichtung gehen, sofern man sagt, es ist in der gleichen Farbwelt angesiedelt.
Ja, was mache ich denn, wenn ich ein Einstecktuch trage ohne Krawatte?
Dann kann man das sicherlich auch ein bisschen tuffiger, puffiger tragen, weil dann hat man ja nur dieses eine Accessoire. Da gibt es so viele verschiedene Faltmöglichkeiten. Beim Weißen halte ich es auch immer eher sehr schlicht. Also dass es so wie beim Hemd so ein Zentimeter nur rauskommt als Streifen, sage ich mal. Ansonsten mag ich es gerne auch ein bisschen tuffiger, einfach voluminöser.
Muss man denn da auch irgendwie auf die Farben achten, dass das Einstecktuch wieder Farben aus dem Anzug oder aus dem Hemd aufgreift?
Nö.
Oder darf man da ruhig einen Farbtupfer bringen?
Ich mag dann gerne den Farbtupfer.
Okay. Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss und da möchte ich Sie noch fragen, welche Tipps und Tricks würden Sie denn gerne noch den Hörern mit auf den Weg geben?
Das Wichtigste für den Mann ist, glaube ich, sind drei Punkte. Ein guter Schneider, auch Änderungsschneider, der kann auch dem Ready-to-Wear-Anzug ein gutes Ergebnis liefern lassen. Einen guten Schuhmacher, weil wir uns nun mal in 12 bis 14 Stunden am Tag in Schuhen bewegen. Und die Haltung nachher von einem guten Schuh macht so viel auch natürlich beim Tragen des Anzugs aus. Gerade wenn man eine Schiefstellung hat und das mit einer Sohle vielleicht dann ausgleicht, da kann aber einen der Schuhmacher dann doch besser beraten. Und traut euch mehr. Traut euch mehr in Sachen Mustern und Farben.
Okay, also ein Appell an die Männer, sich mehr zu trauen.
Definitiv.
Mal so von dem klassischen Anzug einfach auch mal was Neues auszuprobieren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, super. Ja, das war die Podcast-Folge zum Thema Businessmann mit Stil. Herzlichen Dank nochmals an Sie, Herr Weilert, für die spannenden Einblicke.
Danke auch.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch jetzt meinen Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.erfolgreich-mit-stil.de. Die Kontaktdaten von Herrn Weilert werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, und wir wünschen Ihnen nur noch einen schönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.